Was war dein erstes Handy?
Ein Ericsson, glaube ich. Also so ein richtig dickes Ding mit so einer ausklappbaren Antenne. War sehr cool. 1997.
Ericsson hatten wir noch nicht als Antwort. Sehr gut. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Tagesschau.de.
Oh, ja, okay, gut, wenn es sein muss.
Das darf ich wahrscheinlich bei RTL gar nicht sagen. Doch, doch. Tut mir
es gibt
leid.
Auch noch MTV.
Ja, doch,
so,
doch.
Alles gut. Wir stehen da drüber.
Ja, ja. Gut.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Boah, auf einen Schlag irgendwie Deutschland cybersicher machen. Das wäre schon ein echter Hammer. Das fände ich schon richtig cool, weil dann könnte ich mich jetzt mal wieder Urlaub machen.
Wer ist aus deiner Sicht derzeit der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Boah, eiskalt erwischt.
Olaf Scholz, nein.
Nee, fällt mir jetzt gerade spontan erstmal echt nichts zu ein.
Okay, kein Problem.
Ich sag jetzt mal einen, der im Moment in aller Munde ist, der Kollege, der Jonas Andrullis, der jetzt quasi für das Thema KI in Deutschland versucht, nach vorne zu bringen.
Sehr gut.
Das ist schon einer, von dem ich sehr hoffe, dass er Erfolg hat. Das fände ich richtig gut. Ich glaube, das hilft.
Sehr gut. War auch schon zu Gast, kann man noch anhören.
Ja, genau. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Jetzt muss ich rein berufsmäßig sagen, Cybersicherheit. Aber ich denke auch an coole Features. Ich denke auch an, Leben wird einfacher und wir können die großen Probleme auf diesem Planeten angehen.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, gehört zu Claudia Plattner. Hallo Claudia, schön, dass du bei uns bist.
Hallihallo.
Hallo.
Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du bist Diplom-Mathematikerin, hast auch einen Masterabschluss in angewandter Mathematik an der Tulane University. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Bist auch schon lange in dem Bereich unterwegs, mehr als 20 Jahre Erfahrung in IT-Funktionen für Unternehmen und Institutionen, warst da unter anderem bei der Europäischen Zentralbank und bei DB Systel und bist vor allem aber jetzt seit gut einem Jahr die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ich bin hängen geblieben beim Thema Mathematik und dann auch noch in einer englischsprachigen Uni. Also das würde jedem Schüttelfrost erzeugen, aber ich habe kürzlich vor ein paar Tagen die Gleichung eines Lebens geschaut, wo es ein junges Mädchen mit 7 Jahren schon große Probleme lösen sollte und eine große Story, Hollywood natürlich. Aber was, wenn man es jetzt mal so formuliert, was ist die Gleichung deines Lebens? Hat das Mathe auch früh bei dir angefangen und du wolltest die Welt retten oder ein mathematisches Problem lösen, was noch niemand gelöst hat? Was ist also deine Gleichung deines Lebens?
Ganz so nicht. Also ich habe übrigens mitgekriegt, dass der Film gelaufen ist und ich kenne den auch und ich meine, es waren die Navier-Stokes Equations, um die es da ging, ne? Mhm. Ich meine, das war irgendwie so gewesen. Ja, ja. Mit 7 die lösen zu wollen, okay, anspruchsvoll. Zurück zum Thema. Also ich glaube, so die Gleichung meines Lebens habe ich in der Form nicht. Aber ich mochte Mathe immer. Ich fand das immer schon cool. Das hat auch immer Spaß gemacht, sozusagen einfach da den Kopf anzustrengen und da zu einer Lösung zu kommen. Habe dann aber auch erstmal was anderes studiert, aber dann wirklich zur Mathematik geschwenkt und das auch wirklich mit Leidenschaft gemacht, muss ich echt sagen. Tulane University übrigens, wird das ausgesprochen. Die ist in New Orleans, im Süden der USA. Und da habe ich total gerne studiert, dann außerdem noch ein bisschen in Darmstadt studiert und auch wieder Mathe. Ich habe einmal reine Mathe und einmal angewandte Mathe. Und dem gemein ist eigentlich in beiden Fällen der Wunsch, Lösungen zu finden. Ich habe immer schon gedacht, mich kann man einfach auch einstellen und mir sagen, ich habe da folgendes Problem und dann würde ich mal gucken, ob ich dafür eine Lösung finde. So ungefähr. Das war eigentlich der gemeinsame Nenner. Mhm. Und so ein kleines bisschen zieht sich das bis heute durch. Also wenn du mir ein Problem hinlegst und sagst, wir bräuchten da mal eine Lösung, dann wird es sehr, sehr schwer, mich von diesem Problem fernzuhalten.
Muss man an Julian Nagelsmann jetzt denken, ne?
Ja, ich dachte eher an Daniel Jung. Verfolgst du solche Stories wie Daniel Jung, den Mathe-YouTuber, der dort ganz viel macht in der Richtung?
Nee, aber ich weiß, wer er ist. Ich habe das irgendwie mal mitbekommen, dass er da ist, aber ich verfolge das nicht in der Form. Nein.
Okay.
Ich musste jetzt nur gerade an Julian Nagelsmann denken, weil doch sein eines Zitat jetzt so durch die Decke ging, wo er gesagt hat, dass man in diesem Land selten über Lösungen spricht, aber vor allem über Probleme. Aber ja. Gut. Das stimmst du erstmal zu. Okay. Aber du bist jetzt ein Jahr im Amt. Hast es dir so vorgestellt? Hast du auch ein paar Probleme da zu lösen, ne? Hast du die Lösung schon?
Ja, es gibt ein paar, aber es gibt auch Lösungen. Also so ist es nicht. Also es gibt definitiv einiges an Problemen, ist gar keine Frage. Hat auch einen Grund, warum ich hier bin. Wenn das sozusagen einfach wäre, hätte ich da auch gar kein Interesse dran. Aber ich stelle schon auch fest, habe ich im letzten Jahr auch echt gelernt, das ist ein anspruchsvolles Thema. Das ist wirklich ein anspruchsvolles Thema. Mhm. Also Cybersicherheit hat unglaublich viele Facetten. Es ist ganz, ganz vielfältig. Es ist einfach auch groß. Es ist ein riesiges Thema. Und es ist auch bis tief technisch. Also sehr, sehr anspruchsvoll auch. Ich habe vorhin schon mal gescherzt, ich weiß jetzt auch, warum sich so viele kluge Leute im BSI arbeiten, weil die brauchen wir auch. Tatsächlich ist es genau so. Das habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, ich habe da gar nicht so genau drüber nachgedacht. Ich wusste, dass es ein großes Thema ist und ich will mithelfen. Also ich bin immer beseelt von dieser Idee, ich möchte irgendwie mithelfen. Ich möchte gucken, ob wir es nicht besser machen können. Deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, ich stelle mich dem, ich mache das und guck mal, was ich tun kann und was wir zusammen erreichen können.
Ich habe gerade aktuell nochmal geschaut, was die neuesten Nachrichten auf dem Gebiet sind. Das überschlägt sich ja quasi. Frankfurter Hochschule sperrt Aufzüge und mehr. Da geht wohl gar nichts mehr. Hätten sie noch ein Paternoster, dann wäre das einfacher. Aber die Stadt Netwen nach Cyberangriff, städtische Internetseite ist wieder erreichbar. NRW-Datenschutzbericht, immer mehr gemeldete Cyberangriffe. Also wenn man das mal so durchguckt, dann gibt es ziemlich viele Einschläge.
Ja.
Funktioniert überhaupt noch ein Unternehmen oder eine Stadt oder ein Krankenhaus?
Ja, also ausprobieren, ne? Also einfach mal rausgehen, in die Straßenbahn steigen, zur nächsten Uni fahren, einen Aufzug benutzen. Also ja, auf jeden Fall funktioniert da noch eine ganze Menge. Und erinnert aber auch nichts daran, dass in der Tat es viele Einschläge gibt, um die wir uns auch kümmern müssen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Anzahl nach unten geht, dass die Frequenz nach unten geht. Vor allen Dingen auch dessen, was wir dann am Ende des Tages auch wirklich merken. Also was der Impact ist, der sich daraus auch ergibt. Also ich bin weit entfernt davon zu sagen, wir haben die Probleme gelöst. Wir haben sehr klar auch im letzten Lagebericht das Gesamtthema wieder als besorgniserregend eingeordnet. Und das hat sich, das war im letzten November, das hat sich seitdem auch nicht verbessert. Mhm. Muss man mal ganz klar sagen. Also wir werden besser darin, wie wir verteidigen, aber die Angreifer werden halt einfach auch besser in dem, wie sie angreifen. Und für uns muss an dieser Stelle auch ganz klar sein, es geht um Geschwindigkeit, es geht um Exzellenz in der Arbeit. Mhm. Und es geht aber auch nicht nur darum, was wir als BSI tun, sondern insgesamt, was wir als ganzes Land tun, um uns sozusagen diesen Themen zu stellen. Mhm. Weil wir springen nicht aus einem Helikopter und patchen die Systeme in einem Krankenhaus. Das passiert nicht. Ja, das ist nicht unser Job, klar. Mhm. Da muss sich schon auch ein Stück weit jeder selber helfen. Da müssen wir auch alle miteinander dran, damit wir das hinbekommen. Wir können Hilfestellung geben. Aber wir werden da auch verteilt in den einzelnen Institutionen noch was tun müssen.
Da können wir gleich über Cybernation und so weiter sprechen. Aber wenn ich dann erstmal höre, klar, Angriffe werden immer mehr, es wird immer, KI ist ein großes Thema und kommen von überall die Angriffe. Man muss also sehr schnell und flexibel sein. Wie schnell und flexibel sind wir? Wie schnell könnt ihr auch reagieren? Weil beim Wort Bundesamt ist ja die Langsamkeit ehrlicherweise eigentlich schon mit inbegriffen. Vor allem, ihr seid ja dann nicht die Einzigen, dann gibt es noch auf Länderebene noch welche, die auch zuständig sind. Das klingt jetzt alles nicht so, dass man da schnelle Entscheidungen spricht und dass das auch ein Problem, wo du dann die Lösung schon parat hast.
Also ich möchte zunächst mal dem Eindruck entgegenwirken, wir wären nicht schnell. Wir haben tatsächlich hier, also gerade in dem Bereich Krisenmanagement und Vorfallsbearbeitung, da sind Leute rund um die Uhr da, 24/7, 365 Tage im Jahr, dieses Jahr sogar 366. Und die sind da und die sind auch in dem Moment da. Ja, da haben wir schon eine ganz, ganz schlagkräftige Truppe, die da wirklich auch versucht mitzuhelfen. Wir schaffen auch immer schneller, auch von hier aus verschiedene Dinge zu machen. Also nicht nur in der Vorfallsbearbeitung, sondern auch grundsätzlich. Und mir ist dieses Thema Geschwindigkeit auch echt wichtig. Also weil ich glaube, dass Geschwindigkeit wirklich der Differenziator sein wird und der Success Factor, wie man so schön neudeutsch sagt, Erfolgsfaktor. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Der Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, um auch wirklich entsprechend zu verteidigen. Und so langsam sind wir gar nicht. Aber natürlich können wir auch alle noch ein bisschen schneller werden. Und wir können vor allen Dingen, das ist mir auch ganz wichtig, schneller werden im Miteinander. Mhm. Also dieses Thema Koordination, Miteinander arbeiten, Kooperation ist mir ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir haben es auch schon geschafft, da gerade im letzten Jahr auch einiges an Schritten nach vorne zu machen. Merkst du auf der Arbeitsebene, in den einzelnen Prozessen, wo man einfach sich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen anders begegnet, wenn einfach auch klar ist, das wollen wir alle. Also es geht nicht um sich abzugrenzen, ganz im Gegenteil. Es geht um zusammen zu gestalten, Prozesse zu finden, wo das sauber ineinander greift. Und mir ist es eigentlich völlig egal, ob da jemand vom BSI vorbeigeht und sich darum kümmert, dass dort ein Vorfall vernünftig bearbeitet wird, oder jemand von dem LKA, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, oder jemand von dem Dienstleister. Wichtig ist mir, dass da geholfen wird. Darum geht's mir.
Da gab's ja auch mal das Thema so Meldepflicht in Anführungsstrichen und mal auf die Unternehmen bezogen. Melden die sich inzwischen zeitnah und so weiter? Es gibt ja immer noch das Problem, das hat uns mal jemand anders erzählt, auf der Anwaltsseite eher. jedes Unternehmen, was einen Cybervorfall hat, hat automatisch schon fast immer einen DSGVO-Verstoß. Und damit auch ein Problem mit Datensicherheit und damit klagewillige Anwälte an der Backe. Also inwiefern sind die Unternehmen inzwischen, aber trotzdem sagt, der Schaden ist ja viel größer, wenn ich jetzt nichts mache und das verheimliche, als zum BSI zu gehen, oder?
Ja, also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo alle Meldungen wirklich auch bei uns ankommen. Das muss man schon mal ganz, ganz klar und ehrlich sagen. Das ist nicht so. Also wir gehen davon aus, dass wir ungefähr ein Zehntel dessen, was passiert, auch wirklich bei uns ankommt. Das ist eine grobe Schätzung. Das BKA zum Beispiel hat da eine ähnliche Schätzung. Aber für mich wichtig an der Stelle, dass wir es schaffen, diese Hürden abzubauen. Hm. Weil eigentlich will ich, dass die Unternehmen oder diejenigen, die jetzt einen Vorfall haben, können ja auch öffentliche Institutionen sein, dass die sich melden. Dann wissen wir, was Sache ist. Wir können im Zweifelsfall schauen, was passiert gerade in ganz Deutschland. Oft sind das auch keine isolierten Sachen, sondern tatsächlich Teil einer größeren Aktion. Dann wollen wir das wissen, wenn es denn so ist. So, und dann dazu brauchen wir die Informationen. Mein Wunsch ist, dass wir an dieser Stelle versuchen, diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Und eigentlich sich jemand melden kann und sagen kann, ich habe hier ein Problem. Und dann sollte die Antwort sein, hast du schon Hilfe oder brauchst du noch welche? Ja, und ich glaube, so müssen wir da rangehen. Und so sollten wir auch versuchen, in diesem Geiste das hinzubekommen. Mir ist schon klar, dass es da auch rechtliche Themen noch auszuräumen gilt. Wir werden uns immer darum bemühen, das im Geiste der Kooperation und im Geiste der Hilfestellung hinzubekommen, so gut wir irgendwie können.
Dann sag doch mal was, wenn ich jetzt als Unternehmen merke, oh, da ist wohl was passiert. Was sind die drei Schritte? Was mache ich?
Also, Punkt Nummer eins, ruhig bleiben. Das ist immer der erste.
Türen abschließen.
Genau, ist genau so. Wir haben bei uns so eine kleine Notfallkarte. Da gibt's 12 Punkte. Was machst du, wenn sozusagen der Cyberangriff tatsächlich passiert ist? Wenn du die nicht zufällig schon an der Wand kleben hast, was ich super empfehlen würde, dann hätte ich jetzt gesagt, ruhig bleiben. Zweiter Schritt, uns anrufen. Mhm. Uns anrufen, sich Hilfe geben lassen. Man kann auch bei den LKA oder beim BKA anrufen. Hauptsache, man bekommt Hilfe. Und dort im Prinzip wird dann so eine Ersteinschätzung gemacht und dann im Zweifelsfall auch gesagt, mach jetzt als nächsten dritten Schritt das Folgende. Ganz oft ist das, hier ist eine Liste von Dienstleistern mit Telefonnummern, ruf da an, da kriegst du jetzt wirklich jemanden, der auch bei dir dann im Zweifelsfall auf dem Hof steht und dir helfen kann. Außer du bist so eine richtig, richtig, richtig wichtige Institution, dann kommen wir manchmal sogar auch selbst, dann ist es wirklich so wir springen ins Auto und fahren dahin. Aber das ist natürlich nicht für ganz Deutschland immer machbar, das ist auch klar.
Zahlen nicht das Lösegeld.
Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Zahlen nicht das Lösegeld, ja. Nicht zahlen, sondern lieber vorher vorbereiten, Backups machen, üben, die wieder einzuspielen. Das ist viel billiger, ehrlich.
Ja, genau. Ich würde euch jetzt auf das Thema Resilienz und wie kommen wir dahin sprechen. Also bevor da was passiert, hast du da auch 3 Punkte oder eine Checkliste? Was soll ich machen? Investiere mindestens 20% deiner IT-Budgets in Sicherheit oder was gibt's da für 3 Punkte oder 5 Punkte von mir aus?
Also wenn man wirklich bei null startet, mit den 20%, das ist immer sehr abstrakt, dann geht die nächste Frage los, wie zählt man denn das? Deswegen versuche ich immer, obwohl das absolut richtig ist und ich da auch absolut dahinter stehe, versuche ich trotzdem auf einen etwas praktischeren Level an der Stelle zu kommen. Wenn du gar nicht weißt, womit du anfangen sollst, dann hätte ich gesagt, kümmere dich um dein Asset Management im Sinne von lerne, welche IT du hast, weil dann weißt du, welche du schützen musst. Zweiter Punkt, mache Backups. Dritter Punkt, lerne, die wiederherzustellen. Das wäre für mich sozusagen die absoluten Basics. So, wenn ich noch 2 Punkte draufsetzen darf, dann würde ich als nächstes noch sagen, kümmere dich um deine Logins und Credentials, also sprich deine Identity und Access. Das wäre für mich noch ein vierter Punkt. Und als fünften hätte ich jetzt gesagt, habt ihr einen Wunsch frei, was auch immer sozusagen auf deine spezielle Situation passt. Aber die 4 sind schon mal absolute Basics, die man echt beherzigen kann und sollte.
Was hat es jetzt mit Cyber Nation Deutschland auf sich? Das ist ja eine Initiative, die hast du recht früh, glaube ich, zu deinem Start ins Leben gerufen. Was soll das sein und wo stehst du nach einem knappen Jahr?
Also, ist in der Tat eher früh gewesen. Also das war so nach den berühmten 90 Tagen, wie man so schön sagt. Und dem ist einfach eine sehr, sehr steile Lernkurve vorausgegangen. Ich habe mir das natürlich angeschaut. Ich habe auch natürlich, bevor ich den Job angefangen habe, schon mal ein bisschen größer rumgeschaut und durfte halt sehr schnell lernen, was es bedeutet, Cybersecurity für ein ganzes Land. Und vorher war man eine Organisation, ne? Die EZB oder das Eurosystem, wo man da quasi mit zu tun hatte. Ich war ja immer auf der IT-Management-Seite, nicht auf der Cybersecurity-Seite. Oder bei einer Bahn. Man kennt diese ganzen Themen. Aber plötzlich für ein ganzes Land, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich habe da relativ schnell verstanden, wie unglaublich vielschichtig dieses Thema ist und was es da alles zu tun gibt. Also riesige Mengen an Themen, unglaublich breites Spektrum. Und damit wurde auch super schnell klar, das kriegen wir als Behörde nicht alleine hin. Keine Chance. So, das heißt, hier muss eigentlich ein ganzes Land mit anpacken. Wir müssen eigentlich ein ganzes Land fit machen für diese Herausforderungen, die da kommen. Für die Zukunft aufstellen, für das Thema Digitalisierung, für das Thema Cybersicherheit. Und deswegen habe ich dann relativ schnell gesagt, okay, wenn wir da alle zusammenarbeiten müssen und so viele Dinge machen müssen, dann brauchen wir eigentlich auch eine Dachmarke, unter der wir uns finden können. Und genau daraus ist dieses Thema Cyber Nation Deutschland entstanden. Und nach einem Jahr kann ich, glaube ich, sagen, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die den Begriff kennen und unendlich viele Menschen mich fragen, wie kann ich helfen? Und genau das ist jetzt im Prinzip auch der nächste große Schritt. Wie orchestrieren wir das? Wie koordinieren diese vielen Hände, die auch helfen wollen, auch mit ganz konkreten Beiträgen? Also es gibt viele auch Security-Dienstleister, die sagen, ich habe hier eine Leistung, die kann ich auch kostenlos zur Verfügung stellen. Wo kann ich das tun? Wir haben ganz viele Firmen, die sagen, wir haben folgende Dinge bei uns getan, die funktionieren gut. Wem kann ich das erzählen? Also wir haben auch ganz viele verschiedenste Player, die sagen, sie möchten mithelfen. Und alleine das ist schon mal ein Riesenthema, wenn man es schafft, den Schwung zu erzeugen, dass andere sagen, die Vision ist richtig, da müssen wir hin, was kann ich dafür tun? Und das ist jetzt auch unser nächster großer Schritt, entsprechend hier zu koordinieren und mitzuhelfen, das so zu orchestrieren, dass da auch wirklich was bei rauskommt. Ich bin da sehr hoffnungsfroh, einfach auch deshalb, weil wir jetzt schon merken, dass es in Einzelteilen richtig gut funktioniert. Mit dem Netzwerkgedanken, mit der Allianz für Cybersicherheit, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich höre jetzt immer auf, das, was mich da an der Stelle wirklich jetzt auch hoffnungsfroh stimmt.
Mhm. Aber wenn ich dran denke, was da vor uns steht, die ganze Digitalisierungssause, wir sind ja noch nicht mal ansatzweise so weit, dass wirklich durchgehend digitalisiert ist und so weiter, da würde ich ja fast sagen, ja, der Name Claudia Plattner müsste gleich Bundespräsidentin, dann kommt eine Bundestagspräsidentin, dann kommt der Bundeskanzler und dann kommt von der Wichtigkeit her das BSI, würde ich fast sagen. Aber am Ende gibt es doch noch ganz viele Behörden, die da zwischenstehen. Wie koordiniert man die ganzen Behörden? Der BKA hängt ja manchmal mit drin, das BSI spielt eine Rolle, die Landesämter gibt es dann auch noch und so weiter. Das ist ja, kennen wir ja bei der Polizei das Thema. Ist es hier genauso, die ganzen Zuständigkeiten zu managen, die Meisteraufgabe offen macht?
Also ja, also ich möchte gar nicht Zuständigkeiten managen. Ja, ich weiß, es gehört auch mit dazu, weil das steht in den Gesetzen, da steht auch drin, was wir tun sollen und müssen und dürfen und überhaupt. Aber wichtiger ist mir eigentlich, das Zusammenspiel zu managen. Also ich will nicht so sehr auf die Zuständigkeiten.
Ja, meinte ich ja,
okay. Ich versuche das immer so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, weil das ist echt ein Gamechanger. Ja. Wir haben schon mal ein paar Strukturen, die da sehr gut funktionieren. Also zum Beispiel haben wir das sogenannte Cyberabwehrzentrum. Da sitzen schon ganz viele Behörden auch zusammen und kümmern sich um diese Themen. Also die Kollegen zum Beispiel auch von der Verteidigung sind da dabei, da sind Dienste mit dabei, da sind Polizeien mit dabei, da sind verschiedene Ministerien mit dabei. Und da sind inzwischen auch die ersten Länder als Vertretung auch noch für die anderen mit dabei. Also es gibt dort eine Struktur, in der zumindest in konkreten Vorfallsthemen auch schon sehr, sehr eng zusammengearbeitet wird. Da wollen wir natürlich gucken, was können wir noch alles tun, um das voranzubringen, vor allen Dingen auch in diesem Bund-Länder-Zusammenspiel. Da bin ich viel unterwegs, erzähle ich vielen Menschen, wie wichtig das ist, dass wir alle miteinander ein gemeinsames Lagebild haben und auch alle miteinander klar haben, wie in einem Krisenfall zu verfahren ist, wer macht was, wie sind die Kommunikationsmatrizen, wer geht quasi von Sekunde Null an, auch in eine Koordinierung, die man dann vielleicht auch wieder ändert, aber von Sekunde Null an muss klar sein, wie arbeiten wir zusammen, wenn jetzt was Großes passiert. Und das möchte ich verstetigen, das möchte ich üben. Da haben wir aber schon eine Struktur, die gut funktioniert und das wollen wir ausbauen. Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, aber ich bin auch überzeugt davon, dass wir schon eine gute Grundlage haben, auf die wir aufbauen können. Mhm. Und das ist Teil der Arbeit, die wir machen.
Was für Szenarien spielt ihr da so durch? Angriff auf Stromnetz oder was sind so?
Zum Beispiel finde ich einen ganz, ganz wichtigen Fall. Wir hatten ja auch letztes Jahr die Lükex, das war diese Bund-Länder-Übung, die war aber auch stark von Ministerien da auch entsprechend mit aufgesetzt und durchgeführt, hat auch gezeigt, wo wir noch Verbesserungspotenziale haben. Und mir geht's vor allen Dingen darum, diese Cybersekunde Null, die möchte ich auf jeden Fall miteinander so eingeübt haben, dass wir sofort leistungsfähig sind, sofort was tun können. Und ich scherze da immer, wenn in München und in Hamburg das Licht gleichzeitig ausgeht und das kommt aus einem Cybervorfall und der vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung, dann dürfen wir nicht lange überlegen, wer jetzt zuständig ist. Dann müssen wir loslegen, in dem Moment, gemeinsam. Und wenn Hamburg dann nach einer halben Stunde sagt, wir haben das voll im Griff, wir können den Bayern helfen, das kriegen wir alles hin, dann sagen wir auch als BSI, weißt du was, wir lehnen uns mal entspannt zurück, weil wir haben echt genug zu tun. Also es geht gar nicht darum, irgendwie was an sich zu ziehen, sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass ab der Sekunde nur jemand da ist, der sich kümmert.
Ja, schnelle Eingreiftruppe. wie viel, ja, Macht ist immer ein blödes Wort, aber Möglichkeiten hat das BSI. Ich denke so an die aktuelle Geschichte Kaspersky zum Beispiel, in den USA jetzt verboten, also wurde verboten für Behörden, glaube ich. Ne? BSI hat sich da zurückhaltender geäußert, sondern hält es für sicherheitsrelevant oder schwierig, glaube ich, so ungefähr ausgedrückt. Also gibt es da überhaupt die Möglichkeiten fürs BSI, da sowas zu machen, oder ist das eher gar nicht deine Aufgabe oder eure Aufgabe, sowas zu verbieten oder ähnliches?
Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Also das, was wir tun können im Bereich der Cybersicherheit, wenn es um Produkte geht, sind wir in der Lage, oder haben wir das Mandat, um mal das Wort zu verwenden, haben wir die Möglichkeit, auch eine Warnung auszusprechen. Mhm. Damit bewegt sich meistens schon ziemlich was. Das ist auch ein, also das ist, hat Gewicht, mhm, wenn es jetzt darum geht, auch in größeren Chargen zu denken, also die ganze 5G-Diskussion kennt ihr auch, dann haben wir natürlich auch andere Player, die da eine Rolle spielen. Da sind wir überhaupt nicht Entscheidungsmacher. Da sind wir ganz klar, wir gucken uns das Ganze technisch an, wir gucken uns das Ganze sachlich an, wir liefern die Informationen zu, aber die Entscheidungen werden da auf einer anderen Ebene getroffen, nämlich auf der ministeriellen. Und wenn es jetzt um die Frage geht, könnten wir morgen auch einen ganzen Hersteller verbieten, mal so grundsätzlich, so wie das die USA jetzt auch gemacht haben. Da haben die USA haben dann noch etwas andere gesetzliche Möglichkeiten, stand jetzt auch an der Hand, die sie dann auch genutzt haben.
Hm. Wie ist denn so die Bedrohungslage für Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit? Also so auch durch KI-Fake-Anrufe ist ja so ein bisschen auch was durch die Schlagzeilen auch gegangen. Da gab es ja auch schon Fälle. Hört ihr da viel in solcher Richtung oder sind es noch die klassischen Phishing-Mails, die durch KI einfach auch nochmal besser werden?
Also ein bisschen was von beidem. Was wir noch nicht sehen, ist jetzt durch KI wirklich Zahlen, die durch die Decke gehen. Das ist zum Glück noch nicht so, aber es ist im Markt. Ich glaube, so muss man das bezeichnen. Also wir haben das auch immer mal wieder. Aber wir haben jetzt noch nicht flächendeckend die Deepfake-Anrufe und Ähnliches auf der Verbraucherseite, der Verbraucherinnen- und Verbraucherseite. Aber nichtsdestotrotz, die Fallzahlen sind schon hoch. Also wir monitoren das auch. Wir haben ja auch ein Service-Desk, wo auch viele dann anrufen und sich Hilfe holen. Wir haben vor allen Dingen aber auch im Business-Bereich, da ist das jetzt schon etwas weiter verbreitet. Mhm. Also da dann Anrufe, hat man glaube ich auch in den Medien das ein oder andere Mal mitbekommen, wo dann quasi der Anruf vom Chef überweist mal eben 30.000 Euro da und dahin, brauche ich jetzt gerade. Da können wir auch wirklich Stand jetzt nur sagen, sensibilisiert eure Mitarbeiter bei dieser Art von Themen, grundsätzlich einen zweiten Kanal aufzumachen, euch rückzuversichern, um sicherzustellen, dass das tatsächlich legitim ist, was da kommt. Gegebenenfalls auch, also bei Enkeltricks sage ich immer, also jetzt wieder im privaten Bereich, übt mit euren Enkeln, ja, also übt ein Codewort ein. Die Enkel oder Enkelin bitte ich quasi mit euren Großeltern, übt, spielt das mal durch, auch wenn es ein bisschen albern ist, aber vielleicht wird es auch lustig. Am Ende des Tages hilft es, wenn dann eben Großeltern wissen, dass da was ist oder was kommen kann und dann eben halt nicht drauf reinfallen, weil das ist neben dem finanziellen Schaden auch immer, ich glaube, man fühlt sich damit auch nicht so richtig gut, auch wenn man da gar nichts wirklich dann dafür kann. Trotzdem, mit ein bisschen Übung kann man das, glaube ich, gut umgehen. Das ist eine der Sachen, die wir mitmachen müssen. Wir müssen die Menschen sensibilisieren, bis wir auch vielleicht Stück für Stück noch bessere technische Möglichkeiten haben, flächendeckend auch haben, sie zu schützen. Aber Sensibilisierung ist und bleibt ein wichtiger Teil der Maßnahmen.
Ja, bei Corona hat man ja die Corona-Warn-App. Also sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, so eine Art Dashboard oder ähnliches mit einer Ampel von mir aus rot, grün, gelb. Was läuft gerade an Ransom-Software angegriffen oder, ne? Da gibt's ja mal Wellen wie bei Grippe eigentlich, dass man sehen kann, oh, jetzt sollte ich vielleicht doch öfter mal mein Passwort ändern oder was auch immer. Also warum nicht, ne? Bei Corona haben wir auch alle drauf gestarrt.
Als Idee verkaufen jetzt.
Ja, glaube ich gerade.
Ja, also der Gedanke ist einer, der natürlich auch bei uns uns umtreibt. Diese Frage, wie können wir schnell an die richtigen Stellen kommunizieren? Die Art von Information, die man da streuen müsste, ist halt sehr, 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 sehr breit. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, eine gewisse Schwachstelle, die dann auftaucht, das wäre dann etwas, was vielleicht verschiedene Firmen oder Institutionen umtreibt, weil sie zum Beispiel diese Software mit dieser Schwachstelle im Einsatz haben. Das verpufft manchmal aber auch. Mhm. Ich wiederhole es nochmal, habe ich auch an anderer Stelle schon getan. Wir haben immer noch 17.000, oder waren es 18.000, irgendwas in der Region, 17.000 ungepatchte Exchange-Server.
Ungepatchte Exchange-Server.
Muss man erklären, ne?
Das musst du einmal erklären.
Ja, mache ich sehr gerne. Mache ich auf jeden Fall. Worum geht's? Exchange-Server sind E-Mail-Server. Das heißt, das sind im Prinzip Server, die in Firmen zum Beispiel oder in Institutionen rumstehen und da quasi die E-Mails verteilen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Da wird eine E-Mail hingeschickt und dann kommt es in mein Postfach. So, davon gibt es viele, sehr viele. Und 17.000 davon sind Stand heute in Deutschland nicht gepatcht. Das heißt, die sind nicht auf dem neuesten Softwarestand, sondern auf einem Softwarestand, der quasi verwundbar ist. Und das ist ein Riesenthema. Die stehen quasi frei im Netz. Das ist ein Microsoft-Produkt. Microsoft hat aber längst geliefert an dieser Stelle. Da kann ich durchaus sagen, das haben sie gemacht. Und haben auch im Prinzip das Update, das Software-Update geliefert. Aber jetzt muss es halt eingespielt werden. Hm. Und dieses Einspielen, das ist das, woran es dann hängt. Und dann haben wir jetzt 17.000 verwundbare Instanzen in Deutschland. Und das ist halt eine Zahl. Da kannst du machen, was du willst. Dann kannst du dich auch als Behörde strecken, wie du willst. Die müssen gepatcht werden. Und das kann auch nur vor Ort passieren. Also insofern ist das ein wichtiger Punkt, dass wir eben halt es auch schaffen, die Firmen in die Verantwortung damit reinzunehmen. Und das wäre jetzt nur mal so ein Beispiel. Machen wir da jetzt, schalten wir jetzt alle auf Rot, bis die 17.000 gepatcht sind. Das wird halt schwierig, weil das kann schon echt noch einen Moment dauern, ne?
Das erinnert mich so an eine Geschichte letztens, wo ein Deutscher per Zufall irgendwie das Internet gerettet hat. Weiß nicht, ob du das gelesen hattest. Ja. Das war auch so eine Story, ne?
Ja.
Muss ich nochmal erklären, die Story.
Naja, ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich kriege nicht mehr zusammen, auf welcher Basis das lief.
Soll ich?
Ja, gerne.
Also es war im Prinzip ein Stück Open-Source-Software, das sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und da hat im Prinzip jemand, mehr oder minder mutwillig versucht, eine Backdoor einzubauen. Das ist kann dann, wenn das nicht entdeckt wird, schon unglaubliche Implikationen haben, weil es eben halt auch so ein sensibles Stück Software ist, was sehr, sehr weit verbreitet ist im Sicherheitsbereich. Das zeigt uns nochmal, wie verwundbar wir auch in dem Open-Source-Bereich sind. Hm. Also quasi in der Software, die da draußen ist und wo auch alle mithelfen können. Und da hat in der Tat ein Deutscher das gefunden und entsprechend auch publiziert. Und damit konnte das auch verhindert werden. Aber zeigt uns auch nochmal, dass wir auch in diesem Bereich noch weiter rein müssen. Ich sag's nochmal, Cybersecurity ist unglaublich vielfältig. Es ist Wahnsinn, wo man überall hingucken muss.
Hm. Wenn wir über Cyber Nation auch sprechen, muss ja eigentlich jeder von uns ein bisschen zur Fachkraft werden. Aber das Thema Fachkräftemangel ist natürlich eins, was vielen auch irgendwie aus den Ohren rauskommt. Aber am Ende ist es halt da. Wie merkt ihr das? Also ihr könnt ja wahrscheinlich gar nicht genug haben, ne, von den positiven Sinne Nerds.
Ja, also in diesem Sinne auf jeden Fall Nerds. Ja, das ist unbedingt. Also die wollen wir. Das BSI selber erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Noch Stellen offen, kurzer Aufruf, meldet euch gerne. Scherz beiseite. Wir erfreuen uns einfach noch einer relativ großen Beliebtheit, weil viele liebe Nerds, um mal dein Wort jetzt zu verwenden, Menschen, die was können, die Talente haben, auch sagen, sie möchten es für was einsetzen, woran sie glauben, was Sinn macht, mithelfen. Und diese intrinsisch motivierten Leute, die finden bei uns nach wie vor noch eine Umgebung, in der sie sich sehr, sehr wohlfühlen. Also insofern gut. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen ja im Prinzip fürs ganze Land und eigentlich auch für ganz Europa, wir brauchen da deutlich mehr Menschen, die sich für dieses Thema begeistern. Und ich glaube, man kann da viel tun. Man kann da viel tun, indem man Menschen jung dafür auch begeistert. Ich persönlich glaube immer noch, dass da ganz, ganz viel weibliches Potenzial da draußen ist. Ja. Da wollen wir noch viel mehr von haben. Mhm. Man kann aber auch durchaus sagen, hey, nicht alle Menschen müssen in der Cybersecurity groß geworden sein. Hier gibt's so viel zu tun. Wir haben auch offene Türen für Quereinsteiger. Bei Behörden ist das immer schwieriger als anderswo, gar keine Frage. Aber das Thema Cybersicherheit an sich verträgt, glaube ich, noch viel verschiedene Perspektiven auch von außen.
Ja, genau. Also da würde mich mal interessieren, habt ihr auch so ehemalige Hacker eingestellt, die dann so ihr Insiderwissen fürs Gute einsetzen?
Also wir haben ein breites Spektrum an Menschen, die bei uns arbeiten. Da gibt es sicherlich auch ein paar Exoten. So, und es gibt aber auch den Juristen und es gibt den Menschen, der sich um Personalgewinnung kümmert. Es gibt auch den Menschen, der unten an der Tür dafür sorgt, dass die Pforte aufgeht morgens. Also wir haben, glaube ich, ein Riesenspektrum, aber wir haben auch ein paar von dem, was du da gerade so beschrieben hast.
Die sind dann durch die Sicherheitsprüfung nochmal anders durchgekommen. Wenn du es schaffst, dich bei mir reinzuhacken, hast du den Job.
Genau.
Ich glaube, das hatten wir doch mal, das hat das nicht irgendwie einer von den, war das nicht Google oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn du es schaffst, dich hier reinzuhacken, dann hast du einen Job.
War nicht letztens irgendwas auch mit einem Whistleblower, der Schwachstellen entdeckt hat? Das stimmt, da ist mir so eine Geschichte aufgegangen. Der ist dann vor Gericht gelandet. Der hat ein Unternehmen auf eine Schwachstelle hingewiesen. Riesenthema, ich dachte, ich lese nicht richtig. Und dann hat das Unternehmen den verklagt, weil er ihr System gehackt hat. Dabei hat er nur eine Schwachstelle gefunden. Es war unfassbar. Also mussten da auch noch Gesetze angepasst werden. Gerade bei dem Thema so Weitergeben von Informationen gibt es ja immer wieder Diskrepanzen zwischen Gesetz und Wirklichkeit oder so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch das Thema hat eine Menge Facetten. Ich versuche sie ganz schnell aufzureißen. Punkt Nummer eins, wir würden gerne, dass Sicherheitsforscher auch entsprechend geschützt sind in ihrer Arbeit. Punkt Nummer zwei, ich wünsche mir, dass Institutionen offen mit Schwachstellen umgehen. Das kann passieren. Keine Software ist immer hundertprozentig sicher. Also bitte seid offen dafür und statt die Menschen zu verklagen, sagt Danke. Das wäre mein Plädoyer. Wir haben gerade vor kurzem eine Initiative mit den DAX 40 Unternehmen gemacht, wo jedes der DAX 40 Unternehmen jetzt eine security.txt hinterlegt hat. Die Sicherheitsforscher wissen, wie das funktioniert. Wesentlicher Punkt ist, man hat auf seiner Webseite diese eine Information, auf der draufsteht, wie man kontaktiert werden möchte, wenn in der eigenen Software quasi eine Schwachstelle gefunden wird. Und das ist quasi die Einladung an die Forscher, das konstruktiv dann auch zu tun, sich an diese Kontaktmöglichkeit zu wenden. Und damit ist klar, wir wollen das als Firma, als Institution. So, und das haben wir gerade mit den DAX 40 umgesetzt, haben alle mitgemacht. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Aktion. Und das zeigt, dass wir da eigentlich auch kulturell viel erreichen können. Nichtsdestotrotz brauchen wir sicherlich die Möglichkeit, Forscher entsprechend auch zu schützen. Gibt es auch immer wieder entsprechende Gespräche und Diskussionen. Wir sind keine Gesetzgeber, aber wir würden uns schon wünschen, dass das gut funktioniert. Und für mich auch nochmal wichtig, das Thema Schwachstellen. Jede Schwachstelle, die da draußen ist, schadet uns perspektivisch. Und wir wollen als BSI auch, dass die geschlossen werden. Es gibt noch diese ganze andere Diskussion rund um Dienste und Polizeien etc. pp. Aber wir als BSI sind da sehr klar. Jede Schwachstelle, die es da draußen gibt, wird früher oder später auch gegen uns verwendet. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass wir die Einzigen sind, die sie verwenden können. Und wir kümmern uns in einem koordinierten Prozess darum, dass diese Sachen auch geschlossen werden. Und an uns kann man sich da auch wenden, da kann man sich auch drauf verlassen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehr gutes Schlusswort. Wort, mein Gott, Wortstellung. Findungsstörungen. So, danke, Claudia.
Super gerne. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen. Aber ja, gut, ja, wenn wir fertig sind, dann sage ich einfach vielen herzlichen Dank.
Ja, wir machen einfach eine Wiederholungsfolge irgendwann mal. Ja.
So machen wir das.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.